Anliegen, weil wir ein sehr sportliches Anliegen haben und ich weiß nicht, wie weit wir das realisieren können. Mein Name ist Alfred Töpper von der Qualitätsgesellschaft Bildung und Beratung und ich werde versuchen, die Moderation zu realisieren. Versuchen, sage ich deshalb, weil es eine ziemliche Herausforderung für mich darstellt. Bin aber dankbar, dass im Plenum mehr Leute sitzen als auf dem Podium. Sonst hätten wir uns alle zusammentun können. Wir sind eine große Runde und haben uns sehr viel vorgenommen. Vielleicht mal möchte ich anknüpfen an einer Ausführung, was die Foren angeht. Da sagte jemand, wir sind auf dem Weg. Und ich denke, wir haben diese Runde hier, dass wir darüber diskutieren, wie wir vielleicht schneller vorangehen und was viel wichtiger ist, dass wir die richtige Richtung einschlagen. Denn auf dem Weg irgendwo zu sein, kann ja auch ein Irrweg sein. Ich denke, das ist Ziel sozusagen unserer heutigen Panel-Diskussion. Ich werde die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt nicht einzeln groß vorstellen, sondern kurz einen Satz dazu sagen, wenn sie reden, um etwas Zeit zu sparen, weil ich habe mir überlegt, 15 Fragen auf die bin ich gekommen gestern, 5 Fragen, die ich nicht stelle, 15, die ich stellen sollte. Wenn ich die jedem stelle und dann 2 Minuten, dann sind wir ungefähr bei 400 Minuten und Sie im Plenum wurden überhaupt nicht berücksichtigt. Das versuche ich natürlich zu vermeiden. Und deshalb habe ich den Spagat jetzt, die Akteure hier zur Panel-Diskussion denen auch den Raum zu geben, sich zu positionieren, weil sie sind ja nicht umsonst hierher gekommen, einerseits. Andererseits möchte ich die Ergebnisse der Foren ein Stück weit oder die Essenz mit einbinden und sozusagen hier fragenmäßig stellen. Drittens möchte ich Sie ein Stück weit einbinden im Plenum und zu guter Letzt, und das ist wahrscheinlich für die meisten das Wichtigste, ich möchte sehen, dass wir rechtzeitig beenden, damit Sie sozusagen am Imbiss noch teilnehmen können, bevor Sie dann nach Hause fahren. Ich denke, sonst haben wir irgendwie komplett versagt, was unser Qualitätsmanagement angeht. So, damit dieses gelingt, und da mache ich von meinem Recht als Moderator gebraucht, da werde ich ganz konsequent dazwischen fahren, wenn Beiträge zu lang sind. Das ist sowohl hier bei den Akteurinnen und Akteuren hier bei der Panel-Diskussion, die haben allerdings ein bisschen mehr Möglichkeit, sich darzustellen. Wenn wir aber Fragen oder Statements aus dem Plenum bekommen, dann werde ich das rigoros abbrechen und wenn hier jemand zu lang ein Statement hat, dann kommt er halt später nie wieder zu Wort. Das sozusagen als Warnung vorweg und da bin ich auch ganz konsequent, weil wir wollen ja auch etwas mitnehmen. Damit Sie merken, dass ich wenigstens den Versuch unternommen habe, eine bestimmte Linie oder Struktur, ich weiß nicht, ob wir es schaffen und ob wir es einhalten, aber dass ich sie zumindest im Kopf habe, möchte ich das jetzt skizzieren. Ich würde sozusagen in einem ersten Block mit Ihnen gleich diskutieren und zwar hier aber erst beginnen auf dem Podium zu diesen Aspekten der Qualitätssicherung. Von Fluch will ich nicht reden, sondern nur von Segen, aber wie weit ist das auch ein Stück weit verordnet, wie weit ist das ein Kontrollinstrument, wie weit wird es gelebt, damit eine vernünftige Kultur entsteht und was sind eigentlich die Institutionen und Akteure und Player in diesem Bereich. Das würde ich sozusagen hier gleich zu Beginn diskutieren. In einem zweiten Part würde ich dann natürlich gerne davon eingehen, wir haben ja schöne Beiträge gehabt in den verschiedenen Sektoren und manches hängt zusammen, manches vielleicht nicht so, aber wie lässt sich das überhaupt verbinden? Wie kann man voneinander lernen zwischen den Sektoren und wie kann man natürlich auch Elemente und Modelle haben zwischen den Ländern. Und da gibt es ja schon Gutes. Da würde ich natürlich gerne auch auf das duale Ausbildungssystem zum Beispiel zu sprechen kommen, weil ich denke, das ist auch schon etwas, was man positiv nach außen tragen kann. Ich denke, darüber werden wir auch reden. Und im dritten Part natürlich dann diese nationale Qualitätskultur und dessen, was hier läuft und EQUAVET. Wie passt das eigentlich zusammen? Also ich bin ein bisschen, ehrlich gesagt, und ein bisschen verstehe ich zumindest in einigen wenigen Aspekten der Weiterbildung etwas von den verschiedenen Begrifflichkeiten, Hintergründen und Wegen und diese vielen Abkürzungen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich damit 10 Abkürzungen erschlagen werde, dann muss ich erstmal überlegen, ach ja, das ist das, das ist das. Wie hängen diese Strukturen eigentlich zusammen? So, fangen wir an mit Qualitätssicherung und Kultur, sage ich mal, Fluch oder Segen. Wird es gelebt oder wird es verordnet? Und wie weit sind, welche Institutionen an so einem Prozess zu beteiligen. Als Stichwort will ich auch nochmal aufwenden von Forum 2. Da kam der Hinweis, Diskrepanz zwischen QS-Systemen und Praxis. Das hat nichts miteinander zu tun. Es gibt Qualitätssysteme und es gibt eine bewährte Praxis. So scheint das irgendwie zu sein. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das sind andere Welten. Oder beim Forum 3, wo die Frage kam, wenn es dann bei vollzeitschulischen Ausbildung und Weiterbildung um eine Qualitätskultur in den Schulen geht, wie weit muss auch eine Kultur existieren für Träger und Ministerien? Dass wir das sozusagen auch im Blick nehmen und dann in dem gleichen Block natürlich sagen, wer sind die Akteure? Wir denken dann vielleicht an Dozenten, Trainer, Hochschullehrer, aber vielleicht gibt es ja auch Auditoren oder vielleicht spielt der Lerner auch eine Rolle, dass wir dieses sozusagen in den Griff nehmen. Daher meine erste Frage zur Qualitätssicherung, Verordnung, wer ist beteiligt am Prozess, würde ich dann CREA einfach bitten zu eröffnen. Vielleicht Herr CREA ist vom Hessischen Kultusministerium und zuständig für Dequavet.
Herr Kehr. Ja, herzlichen Dank, Herr Töpper. Ich will das beantworten mit der Antwort, die Ihnen üblicherweise Radio Erivan gibt. Ja, aber, also Qualitätsmanagementstrukturen und Kulturen haben wir entwickelt. Ich nehme jetzt Hessen und sage Hessen so im Herzen Deutschlands, spiegelt vielleicht auch so die Bandbreite wider. Wir haben es verordnet. Nein, wir haben es ermöglicht den Schulen, die sich auf den Weg zu mehr Selbstständigkeit machen. Das waren 15, inzwischen sind wir bei 35 Schulen, die kriegen eine zusätzliche Ressource zum Aufbau von Qualitätsmanagementsystemen. Also etwa 30% unserer Berufsschulen leben Qualitätsmanagement für den internen Bereich. Das heißt, für den Bereich von Unterricht. Wie gestalte ich Unterricht besser? Wie gestalte ich Unterricht nachhaltig? Was muss ich verändern, damit Schüler lernen zu lernen und dies für ihren späteren Lebensweg auch benutzen können? Also weg von der Tafel und weg von dem Frontalunterricht hin zu Selbstlernprozessen, hin zu einer anderen Gestaltung von Unterricht. Da gibt es Bundesländer, die sind weiter, da gibt es Bundesländer, die sind sicherlich nicht ganz so weit. Aber ich sage, da sind wir auf dem Weg zum Leben. Ein Teil davon geht vom Unterricht über die Schule hinaus und sagt, das können wir nur gemeinsam mit den Betrieben machen. Also 35% der hessischen Berufsschulen. Die gute Hälfte davon, vielleicht ein bisschen mehr, nimmt die Betriebe mit ins Boot. Da haben wir also wieder eine kleinere Menge. Das, was verordnet ist, also das, was die Zentrale macht mit seinem Institut für Qualitätsentwicklung, betrachtet mehr von außen. Das ist nicht gelebt. Das wird hingenommen. Das wird diskutiert. Da gehen wir mit Zielvereinbarungen mit den Schulen um. Aber das ist für mich nicht Leben. Und das betrifft aber jetzt Unterricht, Unterrichtsgestaltung hauptsächlich. Das betrifft nicht für mich die systemische Ebene. Auch wenn wir verpflichtet sind, alle 5 Jahre unsere Bildungspläne zu evaluieren, nehme ich das Bibelwort vom Bebauen und Bewahren. Und bin da eher beim Bewahren als beim Bebauen. Da haben wir, denke ich, noch eine ganze Menge zu tun. Danke.
Ja, schönen Dank. Dann würde ich gleich das Wort an Herrn Meiering übergeben von den Gewerkschaften Verdi NRW und zuständig für das Ressort berufliche Bildung.
Ja, Qualitätskultur, Qualitätssicherung, Fluch oder Segen möchte ich aus der Perspektive der beruflichen Bildung vor allem beantworten. Ich glaube, da ist es nicht verordnet, sondern da ist es eine gelebte Kultur schon seit vielen Jahren. Wir haben ja ein Prinzip der Beruflichkeit in Deutschland. Das heißt, Ziel einer beruflichen Erstausbildung ist ein Branchenbezug, ist die längerfristige Verwertung des Gelernten, ist die Kombination verschiedener Lernorte mit Theorie und Praxis und ist auch die gemeinsame Gestaltung der Ordnungsmittel über Arbeitgeber, Gewerkschaften und staatliche Institutionen. Von daher würde ich meinerseits mal sagen, unabhängig von QM-Systemen und Einzelfragen, ist es ein breiter Konsens in der beruflichen Ausbildung, dass da was Vernünftiges passiert und dass man am Ende einen hohen Gebrauchswert für die betroffenen jungen Menschen erzielt, aber auch für die Wirtschaft, dass wir sozusagen den Standortfaktor und auch die Lebensqualität bei diesen Maßnahmen im Auge haben.
Ja, schönen Dank. Ich würde das Ganze auch aus der Perspektive der beruflichen Weiterbildung nochmal zur Diskussion stellen und Frau Hillmann bitten. Frau Hillmann von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesbildungsverbände BALB, ich hoffe, das stimmt, und Leiterin der Zertifizierungsstelle des Gütesiegelverbundes Weiterbildung.
Ja, also Qualitätssicherung, Kultur, Fluch oder Segen. Ich habe jetzt über 300 Zertifizierungsverfahren organisiert und überwacht. Und ich kann große Unterschiede feststellen, wie die Einrichtung ihr Qualitätsmanagementsystem aufgebaut hat. Egal, auch das kann ich durch den Austausch mit den Kollegen in den anderen Bundesländern und anderen Qualitätsmanagementsystemen sagen, egal welches System dem jetzt zugrunde liegt. Und entscheidend ist dabei eigentlich, ob wirklich eine Qualitätskultur gelebt wird. Und dementsprechend kann das QM-System auch ganz genau den Anforderungen der Einrichtung entsprechend angepasst werden. Und ich habe in den Sektorendiskussionen schon gehört, da war von intrinsischer Motivation die Rede. Und genau das spiegelt sich auch in meinen Erfahrungen. Es gibt also Einrichtungen, die ihr QM-System wirklich nutzen zur Systematisierung ihres beruflichen Handelns. Und die haben es dann leichter. Die bleiben auch kontinuierlich dabei und machen nicht für jedes Zertifizierungsverfahren sozusagen alles nochmal von vorne, sondern da ist das QM wirklich im Alltag eingezogen. Man erkennt das dann auch daran, dass Doppelarbeiten zum Beispiel aufgedeckt wurden, Umwege aufgedeckt wurden, dass aber auch das QM-System als Strukturierungshilfe genutzt wird. Also es bringt mehr Transparenz und Klarheit in die Kommunikation der Mitarbeiter untereinander, der Zuständigkeiten. Ein großes Thema ist im Moment auch die Sicherung der Wissensbestände in den Bildungseinrichtungen, da wir da gerade auch einen Generationswechsel in nahezu allen Bundesländern durchmachen. Das heißt, wir haben die Pioniere sozusagen, die das Bildungswerk gegründet haben oder die Bildungseinrichtung gegründet haben, die jetzt ins Rentenalter kommen und sich bis dato noch wenig Gedanken darüber gemacht haben, wie geht's mit der Einrichtung eigentlich nach mir weiter. Und da ist Qualitätsmanagement eigentlich eine gute Möglichkeit, Strukturen zu sichern, Wissen zu bewahren. Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter wird dadurch auch verbessert und vor allem durch diese kontinuierliche Verbesserung zeigt sich auch in den Einrichtungen, die es also wirklich als QM leben, dass sie das auch nutzen zur Reflexion ihrer Arbeit, dass pädagogische Arbeit dadurch sichtbar wird und dass eigentlich die Einrichtung wie auch die Mitarbeiter eine zunehmende Professionalisierung durchlaufen. Und so ist es eigentlich der Idealfall. Das ist auch andere Fälle gibt, das wissen wir alle, aber ich sag mal, so ist eigentlich das QM, wie es sein soll. Also das QM soll für die Einrichtungen sein und nicht die Einrichtungen für das QM arbeiten.
Ja, schönen Dank. Für mich noch die Frage, wie weit werden bei solchen Systemen adäquat die beteiligten Gruppen berücksichtigt? Also klar ist sicherlich, dass man dann die Lehrenden oder Trainer, Dozenten oder die Einrichtung in solchen Prozessen berücksichtigt. Für mich ist die Frage, wie weit werden Studierende in irgendeinem System berücksichtigt oder vielleicht der Lerner, wie weit findet der sich überhaupt adäquat wieder? Denn es scheint so zu sein, dass dieser Bereich noch defizitär ist, dass in solchen Systemen adäquat die Lerner Perspektive eingenommen wird. Solche Systeme reden häufig von Kundenorientierung und. Aber wie weit wird dieses adäquat gelebt? Da würde ich einfach mal die Frage stellen, aus der Praxis heraus, wir haben ja auch zwei Personen da, die sozusagen eine Ausbildung gemacht haben. Wie ist eigentlich die Ausbildungsqualität? Gibt es etwas, es zu sichern oder zu verbessern? Wie ist die konkrete Erfahrung bei Ihnen? Ich würde vielleicht mal bei Frau Decker anfragen.
Also ich finde die Ausbildungsqualität, also ist bei uns in unserem konkreten Beispiel eigentlich schon sehr gut, dass sich mit uns, also sehr in unsere Perspektive hineinversetzt wird, dass wir ständig fest betreut werden, dass wir feste Ansprechpartner haben, wie halt eben auch eine Jugendauszubildendenvertretung, die sich um uns aktuell noch Auszubildenden kümmert, genauso wie wir sehr gut mit einbezogen werden und ständig Feedbackgespräche führen können, wo uns vermittelt wird, wie unsere Ausbilder unseren aktuellen Stand einschätzen, wie wir das selber sehen, um eventuell von Anfang an auftretende Probleme abwenden zu können, um erst gar nicht in eine Situation zu kommen, in der man wieder Verbesserungen anstreben müsste.
Dankeschön. Herr Wahl, wollen Sie es ergänzen?
Also soweit hat es ja alles genannt. Was man halt auch sagen muss, es gibt ja den Lehrplan, der umgesetzt werden muss in der Ausbildung. Da wird halt speziell durch diese Gespräche, die immer regelmäßig durchgeführt werden, halt geschaut, wird es umgesetzt, wird es nicht umgesetzt. Und ja, ich selber bin jetzt zum Beispiel die Jugendausbildungsvertretung bei uns im Bundesinstitut für Berufsbildung. Und wenn halt irgendwas nicht läuft, haben halt die Auszubildenden immer die Möglichkeit, mich als Ansprechpartner zu wählen. Und deswegen würde ich behaupten, dass es schon soweit alles umgesetzt wird.
Ja, schönen Dank. Es soll jetzt keine Kritik sein, aber es wäre natürlich auch schön gewesen, einen Auszubildenden aus einem KMU oder einem anderen Unternehmen. Denn hier wäre es natürlich schwierig, wenn ich weiß nicht, wie die Fehlerkultur im BIP ist, wenn da jetzt sozusagen Kritik über Kritik gekommen wäre. Aber davon gehe ich mal aus, dass sowieso perfekt dort läuft, kommt das natürlich auch nicht. Für mich jetzt nochmal übergeordnet die Frage, bei solchen Systemen die Einbindung der verschiedenen Akteure, institutionell oder auch Personen, zum Beispiel bei Zertifizierung spielen die Auditoren eine große Rolle und gestern habe ich zu meinem nicht Erstaunen festgestellt, dass man sagt, dann wurde ich auditiert und sagte, oh Kraus, wie schreck, danach habe ich aber selber auditiert, dann konnte ich das auch mal so richtig durchziehen. Das heißt, die Qualifikation und der Standard, das ist ja auch eine große Stellschraube. Ich denke, da ist ein großer Handlungsbedarf, wie auch vielleicht die Lernende berücksichtigt wird. Da würde ich hier nochmal die Frage stellen, gibt es jemand, der sozusagen zu sagen, was dieses angeht, man weiß, das Management muss eingebunden werden und. Gibt es hier auf dieser Ebene noch jemand, der was sagen möchte? Wenn nicht, würde ich dieses einfach mal mit dem, was bisher diskutiert wurde, ins Plenum tragen. Hier ist nicht, dann feuerfrei fürs Plenum. Vielleicht aus bestimmten Perspektiven. Wie sehen Sie das, was bisher gesagt wurde? Was ist noch zu diskutieren? Wo sind Handlungsfelder? Teilen Sie es nicht? Sehr schön, dann können wir weiter. Nein, Sie denken zu sehr an den Punkt 4, wann es zum Imbiss geht und nach Hause. Vielleicht findet sich doch jemand, der kurz einen Input geben möchte. Ja, wunderbar. Also, okay. Vielleicht ganz kurz ja, Name und Institution.
Mein Name ist Tina Knoch, ich arbeite für das Institut für Gerontologische Forschung und wir haben eins dieser 10 Modellprojekte, von dem Herr Donny vorhin berichtet hat, im Bereich der Altenpflegeausbildung. Ich würde vielleicht aus der Perspektive unserer Auszubildenden in den Betrieben, wir haben 24 Betriebe, mit denen wir kooperieren, berichten, dass diese Einführung von Qualitätsmanagement-Elementen, also Dinge wie ein Ausbildungskonzept, ein Ausbildungsplan und solche Sachen, ganz pragmatische Instrumente, bei den Auszubildenden sehr wohl ankommen. Also insbesondere, dass sie überhaupt mal als solche wahrgenommen werden. Also sie werden als lernende Personen wahrgenommen. Sie sind nicht mehr billige Arbeitskräfte, genau so benennen sie es auch. Sie bekommen auf einmal Zeit, um Lernaufgaben zu lösen. Sie bekommen Dinge wie einen Internetzugang, regelmäßige Feedbackgespräche und so weiter. Also das ist wohl offensichtlich nicht nur beim BIP so, das wollte ich jetzt aus einer anderen Perspektive nochmal bestätigen. Dieses drüber nachdenken über Verbesserungen von etwas, was vorher auch von Seiten der Ausbildern als schlecht wahrgenommen wurde, kommt auch tatsächlich bei den Auszubildenden an.
Ja, weitere Anmerkungen, Statements, Fragen, Statements aber nur ganz kurz. Ja.
Also Herr Töpper, Sie haben es ja eben schon angesprochen. Wir haben hier jetzt Auszubildende da, die eine Sonderrolle, glaube ich, auch darstellen, weil die Mehrheit der Auszubildenden befinden sich in KMUs in Deutschland, teilweise in Kleinstunternehmen, die keine jungen Auszubildendenvertretung oder einen Betriebsrat haben, wo es auch, sage ich mal, außer der sich um die Ausbildung kümmert, erstmal auch keinen gibt, der da mal draufschaut, mal berät oder auch die Prozesse sich mal anschaut, die dort stattfinden. Und das ist, glaube ich, ein Thema, wo man nochmal stärker drauf schauen müssten. Es gibt die Ausbildungsberater der Kammern, die zur Verfügung stehen. Aber ich sag mal, da kommt ein Ausbildungsberater auf 1000 Betriebe und da kann man sich überlegen, wie intensiv da eine Beratung organisiert werden kann. Geschweige denn, dass man dort schaut. Also da kann man eigentlich dann nur schauen, wenn Fälle bekannt werden, dass Schlichtungen da sind, Streitigkeiten oder Abbrecherzahlen oder schlechte Prüfungsgeschichten laufen, also wo Auffälligkeiten sind. Da kann man dann schauen, aber im Sinne von Qualitätskultur und Förderung würde da noch sicherlich Luft nach oben sein, auch Impulse zu geben. Also ich kenne viele auch in kleinen und Mittelunternehmen persönlich, die ausbilden, die das engagiert tun. Und ich sag mal, auch keine schlechten Fachkräfte am Ende rauskriegen. Aber wo ich glaube, dass man mit einem Impuls, den man setzen könnte, auch mal neue Ideen bringen kann. Das habe ich im Übrigen auch ganz konkret in der Praxis erlebt, wo Impulse, wo man was gesehen hat, wo woanders ausgebildet wird, dann auch im Kleinstbetrieb übernommen hat. Aber das institutionalisiert als ein Angebot, als ein Rahmen, das gibt es punktuell nur. Und da sehe ich noch viel Luft nach oben, dass man hier ansetzen kann. Und da wäre es wirklich schon schön gewesen, wenn man auch nochmal andere Beispiele hier. Aber es ist natürlich auch schwierig, aus solchen Betrieben hierher zu kriegen. Also da würde ich auch nicht so einfach sagen, ich schaffe morgen hier jemanden ran. Ne?
Das sollte ja auch kein Vorwurf sein, das sollte nur ein Hinweis sein. Völlig richtig, das heißt ja auch die Gruppe Berufsbildungspersonal, wie kann man Professionalisierung stärken, da läuft ja auch eine ganze Menge im Bundesinstitut für Berufsbildung. Dann Stichwort, welche Funktion haben Ausbilder, welche Möglichkeiten und deren Qualifikation. Wenn wir die Ausbildereignungsverordnung nehmen, dann ist die schon vergleichsweise mit anderen Ländern ja relativ mustergültig, kann man fast sagen, aber ich rede jetzt mal aus meiner schönen Vergangenheit, wo ich derartige Sachen auch untersucht habe, und da gab es finstere Ergebnisse, wo ich gesagt habe, wenn das schon das Positive ist, dann haben wir wirklich noch viel Handlungsbedarf, aber völlig richtig. Gibt es weitere Anmerkungen zu diesem Block? Ja, Isabel.
Ich würde nur noch gern zum Flur oder Säge.
Oh, Entschuldigung, dann stelle ich gleich mal vor von der nationalen Agentur und im Projekt, insbesondere Programm Leonardo da Vinci und Leiterin Innovationstransferprojekte, richtig?
Ja, genau. Gut. Danke. Jetzt bin ich aus dem Konzept. Fluch oder Segen, ja. Da wollte ich ein bisschen auf Herrn Ressel auch in diese Richtung was sagen. Es geht ja auch darum bei der Qualität, das ist angeklungen ein bisschen, vielleicht insbesondere im internationalen Workshop, aber sonst auch vielleicht zu wenig. Warum machen wir das denn? Wir müssen auch zeigen, wie wir arbeiten, wenn wir vor dem Hintergrund des DQR das auch den anderen Nationen zeigen wollen. Wenn wir sagen, wir sind in der dualen Ausbildung die sehr gut, also es gibt jetzt auch, wissen alle, auf höherer Ebene auch die Initiative von Frau Javan, dass man da mit den Spaniern oder den Griechen was zusammenarbeitet. Wenn Sie aber fragen, wie Sie das in dem Unternehmen, wer passt, weil Sie die Frage haben Sie sicher, die Sektoren werden diese Fragen haben, wie arbeiten Sie, wie prüfen Sie ja das, was in den Unternehmen gemacht wird, was Herr Ressel gerade sagte. Und wenn wir sagen, wir haben ja eins für 1000, der da prüft mal ab und zu, und wir haben, also wie auch immer wieder da antworten, das muss klar sein, was wir da zu sagen haben, und dafür, diese Dokumentation unseres guten Systems, dafür sind wir da. Das wollte ich nur noch mal vor diesem Hintergrund noch mal sagen, das ist nicht nur l'art pour l'art, sondern das ist, wir werden die Fragen gestellt haben, und da müssen wir nicht 16 Mal antworten, sondern auch einmal antworten, vielleicht versuchen. Danke.
Ja, danke schön. Vielleicht noch zu den Begrifflichkeiten Qualität, Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung. Es geht ja ein bisschen durcheinander, aber zu Qualität und Qualitätsmanagement wollte Frau Barbara Hemkes vom BIP was sagen. Sie ist leitet den Arbeitsbereich Qualität, Nachhaltigkeit und Durchlässigkeit im BIP.
Genau. Also ich möchte vor allem warnen, das Thema Qualität ist natürlich in der beruflichen Bildung überhaupt nicht neu. Das ist ein altes Thema sozusagen, das gibt es, seitdem es die berufliche Bildung gibt. Und wir haben ja sehr viele Elemente oder qualitätssichernde Elemente in der beruflichen Bildung. Das ist hochreguliert, das ist mit vielen Standards versehen. Das sind ja alles Elemente, die Qualität sichern sollen. Das Neue an der Qualitätsmanagement-Diskussion ist ja nicht zu sagen, wir brauchen da jetzt neue Standards, auch wenn man sie vielleicht im Einzelnen braucht, sondern wir überlegen uns ein neues Herangehen, ein zusätzliches Herangehen oder vielleicht ein ersetzendes Herangehen, wie wir Qualität kontinuierlich in einem Prozess systematisch verbessern können. Und das ist ein anderes Herangehen, als zu sagen, wir haben Standards, die halten wir ein. Das ist das Spannende an dieser Qualitätsmanagement-Diskussion. Zu sagen, es gibt uns etwas an die Hand, bei der ermitteln können, wo und wie wir besser werden können und das durchzuführen und auch zu überprüfen, ob wir dieses Ziel des Besserwerdens erreicht haben. Das haben wir in der Industrie über Qualitätsmanagement gehabt. Qualitätsmanagement hat nie eine DIN-Norm ersetzt, sondern hat dazu geführt, dass man etwas organisiert, um diese DIN-Norm sozusagen möglichst sicherzustellen. Das Gleiche gibt es natürlich auch im Bildungsbereich. Also das ist das eine Element von Qualitätsmanagement. Wie können wir besser werden und das systematisch zu organisieren? Und das andere hat gerade Isabel Bonner angesprochen. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt im Bereich der beruflichen Bildung alles irgendwie auf rosa gestellt ist. Wir wissen ja auch durchaus, dass wir Qualitätsdefizite haben in der beruflichen Bildung. Der DGB-Ausbildungsreport zeigt, dass die Auszubildenden auch nicht in allem zufrieden sind. Es gibt die große Euler-Untersuchung von 2005, wo auch mal deutlich gemacht wurde, an welchen Stellen Defizite sind. Deswegen haben wir die Modellversuche, die 10, die versuchen sollen, auf betrieblicher Ebene festzustellen, wie man besser werden kann. Und das andere ist, wenn man sich die großen europäischen Prozesse anguckt, wie zum Beispiel der EQF oder dann aufs Deutsch übersetzt der DQR, dann kommt es auch darauf an, nicht nur zu sagen, wir kümmern uns um Qualität, wir machen Qualität, wir haben eine Qualitätskultur, sondern tatsächlich auch nachzuweisen, die Qualität, die man hat. Und das ist das zweite Element von Qualitätsmanagement. Und da kommen wir dann irgendwann an die Grenze. Der Kollege, glaube ich, aus dem allgemeinen schulischen Bereich hat es vorhin gesagt, wo wir sozusagen an die Grenze der Freiwilligkeit kommen und an die, sagen wir mal, die große Bandbreite dessen, wie man das umsetzen kann. Und dann wird es natürlich im System interessant, wie man mit Qualitätsmanagement umgeht.
Ja, schönen Dank. Ich würde langsam zum nächsten Block kommen, nutze jetzt gemeinerweise die Möglichkeit als Moderator und ergänze das dahingehend, dass im Bereich der Weiterbildung man immer sagt, das ist der Wildwuchs, der sonstige Markt und da muss viel gemacht werden. Und hier kam das Stichwort, dass etwas hochreguliert ist. Aber ich denke, in betrieblichen Kontexten gab es auch und gibt es Qualitätssicherung und die Unternehmen stellen das über bestimmte Verfahren sicher. Ich glaube, dass in dem Bereich gerade durch Marktdynamiken auch sehr qualitätsintensiv mit hohem Qualitätsniveau Dinge erarbeitet werden, was nicht heißt, dass trotzdem bestimmte Dinge Handlungsfelder sind. Ich möchte jetzt übergehen zum zweiten Block und zwar haben wir schöne Beiträge bekommen, diskutiert in den Foren und wir reden in verschiedenen Bildungssektoren und jeder fühlt sich sozusagen vielleicht in mehreren Kästchen, aber im Prinzip in einem Bereich eher zu Hause und wir haben, das wird jetzt irgendwie gemeinsam diskutiert, da stellt sich doch die Frage, was kann man voneinander irgendwie lernen in den Sektoren. Es stellt sich aber auch die Frage, was kann man lernen im Grunde genommen, was können wir vom Ausland lernen, was können wir umgekehrt an guten Beispielen sozusagen reintragen. Also wie können wir sozusagen voneinander lernen, wie kann dieses Verfahren funktionieren. Es gibt ja dann, da komme ich gleich nochmal drauf, ja Innovationstransferprojekte, das ist ja wahrscheinlich par excellence dieser Weg sozusagen das hin und her zu tragen und dafür Methoden. Aber ich möchte vorab doch nochmal das System, was Herr Professor Weiß gestern auch vorgestellt hat, was letztendlich Herr Dehnbostel ein bisschen relativiert hat, aber doch unser gutes duales Ausbildungssystem, was ein Stück weit scheinbar doch ein Stück weit mustergültig ist oder zumindest woanders übertragen wird als gute Idee. Und da würde ich jetzt gerne Übergang leisten zu den Sektoren, aber was ist sozusagen sinnvoll zu übertragen, was können wir voneinander lernen? Und da würde ich gerne mit Frau Fabian anfangen, die sicherlich was zur dualen Ausbildungssystem sagen wird. Frau Fabian von der DEHK in Brüssel ist Leiterin Bereich EU-Bildungspolitik.
Entschuldigung.
Ich habe gedacht, die sitzen doch daneben, die Arbeitgeber. Oh nein.
Ja, vielen Dank, dass wir jetzt auch den Blick nach Europa werfen, zumal ja auch die ganze DEQUAVET-Diskussion-Initiative ja zurückgeht auf eine europäische Initiative. Ich will jetzt einfach mal den Blick ein bisschen, ich sag's mal salopp, back to the roots wenden zum dualen System und das, was auch Europa und Brüssel zurzeit wirklich umtreibt. Und das ist einfach die hohe Jugendarbeitslosigkeit, der Beitrag eines guten Berufsbildungssystems auch zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Wir haben europaweit 22%, das muss man sich mal vorstellen, jeder Fünfte im Schnitt. Und in Ländern wie Spanien und Griechenland über 50%. Also da können Sie sich auch den Sprengsatz, den sozialen Sprengsatz für die dortige Gesellschaft vorstellen. Und die haben im Moment ganz, ganz andere Sorgen, sag ich mal, als Qualitätsmanagementsysteme aufzubauen. Also ich denke auch die Gewerkschaften, da sind wir einig. Und da will ich einfach sagen, im Moment guckt Europa auf Deutschland, auf unser ausgezeichnetes duales System. Da sind wir auch, also trotz aller Differenzen in Einzelnen, sind wir auch alle Sozialpartner einig. Und wir sollten jetzt, also sage ich jetzt auch nicht, zu sehr an uns herum kritisieren, trotz aller Schwächen und auch bei dieser Diskussion überlegen, weil wir ja auch eine europäische Dimension haben, was können wir tun, um jetzt auch wirklich die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen, was an welche Elemente unseres dualen Berufsbildungssystems können wir erfolgreich übertragen, welche positiven Impulse können wir auch anderen Ländern geben. Uns stehen im DEHK die Delegation auf der Matte. Ich kann das so sagen, Staatssekretär Hayes aus Großbritannien, Spanien, Griechenland zum Beispiel findet jetzt am 24. September auch im BMAS, so eine Art Peer-Learning-Aktivität statt. Also ich will damit sagen, das ist mir ein großes Anliegen, wir sollten uns nicht nur jetzt mit uns selbst beschäftigen, sondern uns auch fragen, was können wir wieder nach Europa zurückgeben. Und ich will nur ein Beispiel jetzt anführen. Wir haben jetzt in Spanien, gerade letzte Woche, hat der DEHK ein Memorandum of Understanding, eine Kooperationsvereinbarung mit den spanischen Kammern geschlossen, dass wir helfen wollen mit unserem Wissen und Erfahrung, zum Beispiel Beratung der Betriebe, auch was wir alles haben, Ausbildungsverträge, wie man Prüfungen organisiert, wie man Betriebe anspricht, dort helfen, ich sag mal, durch Pilotprojekte eine duale Berufsbildung aufzubauen. Wenn wir es jemals schaffen sollten, so einen Impuls zu setzen, auch in den südlichen Ländern, dann müssen wir das jetzt machen. Der politische Druck ist so hoch, die spanische Regierung hat ganz klar gesagt, wir müssen was tun, wir wollen die Berufsbildung vollzeitschulisch reformieren. Dann müssen wir das jetzt machen. Und da sage ich einfach, was wir da machen können als Beitrag, wir müssen die groben Elemente der Gedanke, der Partnerschaft, also auch mit den Gewerkschaften, aber wir müssen anfangen, das ist der Punkt, ganz klein überhaupt dort erstmal eine Ausbildungskultur, eine Ausbildungsbereitschaft in den Betrieben. SEAT hat jetzt gerade angefangen, ein paar andere machen schon und da ich europaweit, 15 Ländern haben Empfehlungen bekommen, ihr Bildungssystem, insbesondere das Berufsbildungssystem zu informieren. Wir müssen jetzt nicht schon in den Feinheiten ansetzen, wir müssen wirklich ganz bei Basiselementen anfangen und dafür möchte ich einfach auch werben, lassen Sie uns unser System nicht kaputt reden, das führt zu Irritationen, sondern gemeinschaftlich die guten Erfahrungen auch weiterzugeben, aber nicht so mit dem Finger, jetzt müsst ihr von uns lernen, sondern wirklich auch partnerschaftlich und wir sagen auch immer, es ist nicht eins zu eins zu übertragen, aber den Grundgedanken betriebsorientiertes Lernen übernimmt das und wie gesagt, wo wir helfen können, auch partnerschaftlich als Arbeitgeber, Gewerkschaft Gesellschaften, da wollen wir einen Beitrag leisten. Und da müssen wir was bringen, da schaut Europa auch auf was uns. Und da haben wir auch eine sozial-gesellschaftspolitische und europapolitische Verantwortung, alle gemeinsam.
Ja, schönen Dank. Der Herr Gruber direkt dazu.
Also nur als kleiner...
Entschuldigung, Dequavet. Aber nein, das wissen alle.
Also diese Einschätzung, wie Sie die gerade geben, ist, glaube ich, nicht die Einschätzung, wie wir sie seit einem Tag haben. Wir haben hier zusammengesessen und haben gesagt, natürlich ist berufliche Bildung, betrieblicher Teil, etwas, was in Europa gut dasteht, trotz aller Probleme. Wir haben ferner auch festgestellt, dass sich berufliche Bildung nicht nur dort abspielt, sondern auch in Berufsfachschulen, die nicht reguliert sind, bundeseinheitlich. Und darüber muss man ja auch mal reden dürfen. Und ich denke, wir verengen jetzt wieder den Blick viel zu sehr gegenüber den Fortschritten, die wir in diesem einen Tag gewonnen haben, dass wir den Blick geöffnet haben. Und das möchte ich auch gerne weiterhin so halten. Ich möchte, dass wir die Kundenorientierung mal vielleicht auch miteinander diskutieren und dass der Kunde nicht nur der ist, der Abnehmer ist vielleicht, der Betrieb, sondern der Kunde auch von Bildung ist, der Lernende. Nur mal ganz kurz hier angemerkt. Dankeschön.
Ja, schönen Dank, aber es ist sozusagen ein positives Beispiel, was man in andere Länder reintragen kann. Die Frage, bevor ich mal sage, wie kann es auch umgekehrt sein oder was können wir lernen und auf Innovationstransferprojekte zu sprechen kommen, da gucke ich die Frau Bonner einfach so mal schräg an, möchte ich dann nochmal sagen, was ist denn zwischen den Bildungssektoren? Wir haben bestimmte Verbindungen gesehen, aber auch schon gehört, wie schwer das ist. Es ist natürlich heute ein und gestern ein wunderbarer Beitrag schon geleistet worden, dass wir überhaupt darüber diskutieren im Grunde genommen. Aber wo ist die Verbindung zu Hochschule, zu anderen Bereichen? Ich weiß nicht, ob ich Sie jetzt überfahre, wenn ich Frau Jana Möhren von der Asin GmbH einfach diesbezüglich mal frage.
Genau, ja, ein bisschen. Es ist sehr spannend, zu welcher Frage man jetzt drankommt. Damit Sie wissen, weil ich fühle mich ein bisschen als Exotin, ich vertrete nicht den Sektor, das wäre ein bisschen anmaßend, aber ich komme von einer Qualitätssicherungsagentur aus dem Hochschulbereich, einer Akkreditierungsagentur, und wir sind ja auch auf Ihrem Bildchen da so ein bisschen mit einem eigenen Rahmen versehen. Gleichwohl wir eben aus dem Hochschulbereich kommen, es ist eigentlich unser Anliegen, und das spiegelt auch die Realität in den Hochschulen wider, eben die Verzahnung und die Verbindung zu den anderen Sektoren zu suchen. Das heißt, die Hochschulen, die damit konfrontiert sind, dass sie Studierende aufnehmen, die andere als den klassischen Bildungsweg sozusagen hinter sich haben, die Weiterbildungen haben, die teilweise auch aus der beruflichen Bildung dann direkt in die Hochschulen kommen. Und ja, da ist unser Ansatz sozusagen, und die Verfahren, die wir in der externen Qualitätssicherung an den Hochschulen entwickelt haben, die doch einen starken Fokus haben auf diesem Kompetenzbegriff, auf den Learning Outcomes, das ist ja auch bei Ihnen diskutiert worden, die ermöglichen das und erleichtern das auch, einfach ja, Vergleichbarkeit zu schaffen, Transparenz zu schaffen und auch die Mobilität zu schaffen. Und da findet sich dann ja doch wieder eins der ursprünglichen oder eins der wichtigen Ziele des Bologna-Prozesses, des Kopenhagen-Prozesses, wieder Mobilität zu schaffen, Transparenz zu schaffen, nicht alles gleich zu machen, aber doch Instrumente zu finden. Und da ist einerseits das Peer-Verfahren, wir in den Akkreditierungsverfahren, in den Qualitätssicherungsverfahren nutzen, das Einbeziehen in allen Fällen von den Studierenden, die halt in den Hochschulen einer der wichtigen Stakeholder sind, aber auch von der Berufspraxis. In allen unseren Gremien als Agentur kommen wir aus dem Fachbereich der Ingenieur- und Naturwissenschaften, sind eben nicht nur die Akademiker vertreten, sondern auch die Berufsverbände, Vertreter von Gewerkschaften, von Arbeitnehmern, um eben gemeinsam die Standards zu entwickeln und dann wiederum die Kompetenzen zu entwickeln, die von allen Seiten als das Endziel sozusagen gesehen werden. Was wollen wir eigentlich, was unsere Absolventen am Ende haben? Und wenn wir die Kompetenzen vergleichen, macht es dann auch wieder die Übergänge zwischen den einzelnen Sektoren leichter. Da sind wir natürlich nicht am Ziel, aber das ist doch ein glaube ich, ein gutes und hilfreiches Instrument.
Ja, schönen Dank. Nicht gleich machen, sondern vergleichbar machen. Ich habe auch schon so Interessensbekundungen aus dem Plenum, aber ich würde erstmal diese Runde hier oben sozusagen weiter angehen. Jetzt würde ich der Frau Susanne Müller das Wort geben vom BDA und dann Herrn Gruber und dann Frau Isabel Bonner.
Ja, vielen Dank. Das ist ein sehr wichtiges Thema, Austausch der verschiedenen Bildungssektoren untereinander, gerade beim Thema Qualitätssicherung. Ich fühle mich da heute besonders angesprochen, weil ich mich die letzten Tage genau mit dem Thema beschäftigt habe, nämlich beim Thema deutscher Qualifikationsrahmen. Da geht es ja gerade auch um die Fragen, wo wir welche Qualifikationen zuordnen, und wir möchten ja gerade den Rahmen nutzen, um Gleichwertigkeit abzubilden, stellen aber gerade fest, dass wir durchaus noch Probleme haben, unsere verschiedenen Systeme gegenseitig zu verstehen. Also das ist wirklich einfach auch, es ist eine andere Sprache, wir haben andere Systeme. Von Seiten der Berufsbildung führen wir gerade einen sehr intensiven Dialog mit der Hochschulrektorenkonferenz, wenn es darum geht, berufliche Fortbildung gleichwertig mit Hochschulstudiengängen in diesem Rahmen zu verankern. Und da taucht dann ganz häufig die Frage auf, wir kennen euer Qualitätssicherungssystem nicht und deswegen wissen wir nicht, ob das so in Ordnung geht, wenn jetzt hier Aufstiegsfortbildung gleichwertig mit Hochschulabschlüssen verankert werden. Und die Frage ist natürlich berechtigt. Also natürlich, wir sagen, wir haben ein prima System, das sagt erstmal jeder, der aus einem System kommt, von sich selber. Das haben wir auch im europäischen Bereich. Und da geht es wirklich darum, sich erstmal Verständnis füreinander zu finden, sich gegenseitig die Systeme zu erklären und eben auch zu akzeptieren, dass es unterschiedliche Systeme gibt, die aber für sich gesehen sehr gut und sehr wohl Qualität sichern können. Und der Dialog geht garantiert schief, wenn jeder auf seinem System beharrt und versucht, das dem anderen überzustülpen. Das gilt sowohl für Europa als auch eben für uns untereinander, sodass wir eher versuchen, vielleicht näher zu bringen, was wir als vorteilhaft an unserem System ansehen, auch erstmal zu belegen, wie wir Qualität sichern und warum wir überzeugt sind, dass wir das gut tun, aber auch sehr aufmerksam zu werden, wenn wir Hinweise kriegen, wo da vielleicht noch Lücken sind oder wo Verbesserungsmöglichkeiten bestehen, sodass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, weil letztendlich entscheidet sich die Frage genau daran, können wir Qualität dauerhaft sichern, können wir das auch nachweisen und können wir darüber dann auch wirklich dazu kommen, dass Gleichwertigkeit anerkannt wird. Und vielleicht noch einen Satz zu Europa. Es ist richtig, wir können sehr viel voneinander lernen und es ist auch so, dass im Augenblick wirklich das Augenmerk sehr stark auf dem deutschen dualen System ist, weil wir zum Glück diese gute Quote bei der Jugendarbeitslosigkeit haben im Vergleich. Aber es ist eben auch auf europäischer Ebene sehr schwierig, unser System zu transportieren, weil es stellt eben auf europäischer Ebene das, ich sag jetzt mal, Minderheitssystem dar und da sind durchaus auch Probleme mit verbunden, weil wenn man das System nicht kennt aus dem FF und wir wachsen vielleicht damit auf, wir haben die Betriebe, die das kennen, dann gibt es erstens sehr viele Vorbehalte. Ich habe heute schon das Stichwort gehört, billige Arbeitskräfte, dem ich natürlich vehement widersprechen werde. Nicht nur als Arbeitgebervertreterin, sondern weil ich auch fest davon überzeugt bin, dass das System sehr positiv ist, gerade für die Jugendlichen. Aber wir müssen da sehr behutsam sein. Also wir können jetzt nicht in Europa rumziehen und sagen, wir haben ja wirklich den Benchmark und ihr alle müsst jetzt nachziehen, sondern wir können nur darauf hinweisen, was ist gut an unserem System, nämlich diese starke Kooperation zwischen Wirtschaft und dem Bildungssystem, und schaut mal selber, wie ihr das in eurem System besser verankern könnt, ohne jetzt einfach zu übernehmen, was bei uns funktioniert, weil das klappt garantiert nicht.
Ja, schönen Dank. Der Thomas Kuhn.
Was ich spannend finde am europäischen Prozess und auch teilweise an Entwicklungen in den Hochschulen, ich habe letztes Jahr die Gelegenheit gehabt, mal mitzubekommen, eine Akkreditierung eines Studiengangs, dualer Studiengang mit Elektrotechnik an der Uni Trier. Und ich fand es spannend einfach, wie da diese Akkreditierungstruppe zusammengesetzt war. Das waren eben nicht nur die Wissenschaftler, sondern es waren tatsächlich, wie beschrieben, die Praktiker aus der Berufswelt, es waren auch vertreten eben die Studentenschaft oder der Lerner. Und wenn man erlebt, wie der Lerner sich intensiv mit dem Produkt seiner Ausbildung, und jetzt, wenn ich von Ausbildung rede, rede ich auch von Hochschule, Entschuldigung, dann auseinandersetzt mit dieser Ausbildung, die er selber erfährt, ich rede jetzt nicht mehr von erleiden, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist das ein sehr, sehr positives Moment, und das wäre ein Punkt, wo ich sage, da kann zum Beispiel auch ein anderer Bildungssegment mal lernen. Ja, warum hört man nicht hin, wenn der Auszubildende oder der Schüler sagt, das und das entspricht nicht dem, was vorgegeben ist oder was zum Kanon gehört. Und vielleicht hätten wir manche Probleme im dualen System nicht, wenn man frühzeitig zuhörte und nicht von vornherein die Schubladen zieht und sagt, der kommt aus der Schule, das kann nicht sein. Ja, Entschuldigung.
Ja, danke schön. Wesentliche Aspekte sind ja im Grunde genommen Vergleichbarkeit und wie weit akzeptiert der eine das System vom anderen. Und natürlich, glaube ich, ist Schlüsselwort auch kompetenzbasiert, darüber sozusagen den Hebel zu bekommen, unabhängig vom System, vom Land. Jetzt will ich aber doch mal sagen, Transfer. Wie können wir voneinander lernen oder gibt es sogar eine Methode, wie man voneinander lernen kann und was können wir voneinander lernen? Ich denke, da ist es jetzt prädestiniert, wenn es Innovationstransferprojekte gibt, gerade im internationalen Bereich, dass da im Grunde genommen, wie jetzt gespannt hören, was Frau Bonner dazu zu sagen hat.
Danke. Ja, also wie kann man voneinander lernen? Netze. Einfach Netze, kann ich nur sagen, also wissen wir alle, aber machen wir das, ne, wenn wir uns angucken, und zwar auf allen Ebenen. Das ist ja natürlich auch ganz wichtig. Wir haben, ich kann nur kurz berichten, vielleicht, wir haben auf europäischer Ebene ein Netz, auch, also die Ergebnisse von ganz, ganz vielen Innovationstransferprojekten uns angeguckt und auch miteinander geguckt, welche Empfehlungen können wir aus dem Thema, aus dem Bereich Qualität, Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung auf der Grundlage natürlich unseres Kreises. Und wir haben eine ganze Reihe von Empfehlungen daraus abgeleitet, von mehreren, von Evaluationen von den Projekten, von vielen solchen Veranstaltungen, wo die unterschiedlichen Länder auch ihre Empfehlungen in der Diskussion dann durchgegeben haben. Und letztendlich, wenn ich unsere Empfehlungen, die wir daraus gefunden haben im Laufe der 2 Jahre und das, was heute und gestern diskutiert wurde und diskutiert wird, dann sehe ich, dass wir in Europa alle dieselben Probleme haben. Schon mal die Probleme. Bildungspersonal, ja, wie guckt man, ob da die Qualitätssicherung passiert? Dann ist Einbindung des Lerners, das sind so die Themen. Dann ist, wie kann ich Peer Review, wie kann ich von den anderen lernen? Welche Methoden gibt es? Es gibt nicht nur QM, es gibt nicht nur ISO und. Es gibt noch andere Methoden, die vielleicht eine Stufe tiefer sind im ersten Moment, die aber zur Qualitätskultur, die die Grundlage von allem ist, ohne braucht man auch kein ISO, würde ich mal so sagen, die da auch was bringen. Also wie lasse ich mich auch von Kollegen auf gleicher Augenebene, die Probleme kennen, auch in einem anderen Land oder in einem anderen dieser Säulensektoren, wie lasse ich mich da mir da reingucken und wie konstruktiv, wie lerne ich auch was davon? Das ist nämlich das Ziel. Wie werde ich davon besser? Ja, das andere ist, wir haben eine ganze Reihe von Tools, Instrumenten und so, die in Europa auch als gut festgestellt worden sind und die man natürlich auch weiter nutzen kann. Also das ist eine andere Ebene. Innovationstransfer, klar, die Grundlage ist eine Begleitung, auch wissenschaftlich, bei uns ist sie mehr oder weniger wissenschaftlich, muss ich ganz ehrlich sein, aber Zusammenarbeit von unterschiedlichen Ländern an Problemen, die sie haben, und da finden sie Lösungen, und das wird dann auch, da gibt's auch eine, diese ganzen Qualitätsindikatoren werden dann auch reflektiert, und dann redet man zusammen und versucht dann zusammen besser zu werden. Und ich glaube, das ist in Europa eine Möglichkeit. Klar gibt's viele anderen. Da sind und das, die nennen sich bei uns Innovationstransfer, tatsächlich Projekte, und dafür gibt's sogar Geld, so dass man sogar was umsetzen kann.
Danke. Ja, schönen Dank. Direkt dazu.
Was mir vorhin ganz wichtig ist im Nachgang zu Isabels Ausführung, der gesamte EQUA-WET-Prozess auf einem Grundprinzip beruht, nämlich dem der Freiwilligkeit. Und eine, wenn man so will, auch des Angebots. Und das finde ich den Charme dabei. Die Bundesrepublik Deutschland hat immer die Position vertreten, wir stehen eigentlich ganz gut da, unter anderem in dem Filetstück duale Berufsausbildung, insbesondere wegen der Qualitätssicherungssituation in den Berufsschulen. Dort haben wir immer so argumentiert, wir haben auch gesagt, wir haben unsere Baustellen. Und unsere Baustellen sind natürlich, bitte Entschuldigung, die Betriebe. Insofern nicht, dass sie was Schlechtes machen, ist gar nicht gemeint, sondern vielleicht könnten sie jetzt etwas gelungener gestalten, ja, manche Dinge. Und dafür muss es nicht unbedingt ein ISO-System sein, es muss nicht irgendwas Hochtrabendes, Teures sein. Es können ganz einfache Dinge sein, Handreichungen, dass man sich Gedanken macht, warum man ausbildet, dass man sich auch Gedanken macht, wie man diese Ausbildung durchführt. Wir haben es von den Jugendlichen gehört, sicherlich aus einer öffentlichen Einrichtung kommen, aber ich glaube, dass davon ein auch, was in öffentlichen Einrichtungen möglich ist, auch möglich ist im Betrieb. Das bezweifle ich, wenn man da von vornherein Nein sagt.
Ja, schönen Dank. Ich würde jetzt hier die Runde schließen und ins Plenum gehen. Vorhin hat sich schon jemand, oder gibt es hier noch eine Anmerkung von jemandem? Ja? Achso, dann kurz noch ein, zwei Redebeiträge und dann würde ich ins Plenum gehen. Frau Müller.
Nur eine kurze Anmerkung zu dem Beitrag von Herrn Gruber. Also ich würde niemals behaupten, dass wir keinen Verbesserungsbedarf in den Betrieben haben. Natürlich ist er da, aber man muss auch mal ganz ehrlich sagen, dass alle Studien immer belegen, dass auch gerade die Auszubildenden sehr zufrieden damit sind im Großteil. Also gerade der DGB-Ausbildungsreport, der ja auch eben schon angesprochen wurde, da lese ich erstmal die Zahl, dass 73% der Jugendlichen zufrieden oder sehr zufrieden mit der Ausbildung sind. Ich möchte diese Umfrage nicht an den Hochschulen starten. Ich sage es jetzt nur mal so ganz ungeschützt. Und der zweite Punkt ist, dass ein Schwerpunkt dieses Reports dieses Jahr die Berufsschulen waren. Und da war die Zufriedenheit nicht ganz so hoch. Also wie gesagt, natürlich haben wir Verbesserungsbedarf. Und natürlich sind gerade die KMU diejenigen, die aber auch die größten Herausforderungen haben. Das müssen wir auch mal ehrlich sagen. Die haben eben keine großen Ausbildungsabteilungen, die das alles wuppen können. Aber jetzt zu sagen, wir haben im schulischen System gar keine Probleme, weil da haben wir ja Qualitätssicherung und die Betriebe sind der Schwachpunkt, da kann ich nicht so ganz mitgehen.
Das ist nicht gesagt worden. Nee. Doch, das ist gesagt worden. Ich will mal so sagen, der Feind des Guten ist das Bessere. Und das kann man ja so dann alle positiv mitnehmen. Ich würde jetzt Frau Weißwange von der EU-Kommission, Generaldirektion für Bildung und Kultur, das Wort geben.
Ja, also wie auch Frau Fabian vorher gesagt hat, erlebt zurzeit Europa eine große Wirtschaftskrise und das ist eigentlich das erste Problem, das man lösen muss. Und dabei hat es sich herausgestellt, dass für die Jugendlichen die Arbeitslosigkeit einer unserer größten Probleme ist und dabei, dass die Berufsbildung helfen konnte. Und die Qualitätssicherung der Berufsbildung erscheint also auch als eine der Prioritäten zurzeit. Und das kann man sehen in den verschiedenen Initiativen, die auf der europäischen Ebene adoptiert worden sind. Die EU 2020 Strategy und auch das Bruges Communiqué. Ja. Und dabei stellte sich heraus, dass eine Berufsbildung anscheinend also Permeabilität erlauben soll zwischen den Bildungssektoren, auch zur Exzellenz führen soll und dass der, also ich kenne nur das englische Wort, work-based learning, auch sehr wichtig ist, also ja, mit der Partnerschaften, auch mit den Betrieben. Und das alles ist natürlich zwischen den verschiedenen EU-Ländern mehr oder weniger entwickelt. Und dabei ist die offene Methode für Kooperation oder Koordination, offene Methode für Koordinierung, hat sich schon als erfolgreich herausgestellt. Man eignet sich über gemeinsame Ziele und Objektive und auch sogar, die man quantitativ messen kann, also Benchmarks. Und man arbeitet durch Peer-Learning-Aktivitäten und Diskussionen. Und dabei entsteht eine Dynamik, die natürlich dann auf der nationalen Ebene sich verfeinern soll und die vielleicht man als nationale Akteure nicht so sehr fühlt oder wahrnimmt, weil man spricht von einem Meta-Level, wenn man so von der europäischen Ebene spricht. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, ob auf der europäischen Ebene sowie als auch auf der nationalen Ebene einfach die Grenzen und Wahlen, die es zwischen Sektoren gibt, zu brechen, Permeabilität erlauben, auch Anerkennung, Gleichwertigkeit zu erlauben, auch für die Lernergebnisse, die in verschiedenen Kontexten geschafft worden sind. Und ich glaube, das ist wirklich der Ziel im Moment auf der europäischen Ebene, das alles zu erleichtern und fördern, damit einfach die Kompetenzen der verschiedenen Leute und Lernenden anerkannt zu haben und ihnen dabei die Möglichkeit noch mehr zu geben, einen Beruf zu haben und zu practice. Thank you.
Ja, wunderbar, schönen Dank. Ich glaube, da wird keiner widersprechen. Denke ich auch mal. Das ist ja fast ein Applaus wert, denke ich mal. Und ich würde jetzt einfach mal ins Plenum gehen. Ich habe ganz am Anfang, als wir gerade angefangen haben, schon die ersten Wortmeldungen gesehen und Feuer frei für eine kurze Plenumsdebatte. Frau Giebel, ich glaube, Sie hatten als erstes sich gemeldet.
Aufstehen, sitzen. Okay. Giebel, Ihr Fachstelle für internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V. Ein langer Titel, aber ich bin wie Frau Möhren auch ein Exot in der Runde. Und zwar komme ich aus der nonformalen Bildung und ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich halte die Fahne auch für diesen Sektor hoch. Und ich freue mich ganz doll, dass das hier auch in diesem Kontext so diskutiert wurde, nämlich Türen zu öffnen. Ich möchte anschließend an die Worte von Frau Weißwange und Frau Fabian zu sagen, wie können wir Europa begreifen, wenn wir nicht die Türen aufmachen? Wir möchten, dass die junge Generation Europa als einen Mehrwert erfährt. Und ich habe in der Diskussion gestern Vormittag im Seminar und auch in der Konferenz eine Kompetenz vermisst, und zwar interkulturelle Kompetenz. Und ich bin der Meinung, dass in diesem Bereich, in dem ich arbeite, in der nonformalen Bildung, ganz viel getan wird, um interkulturelle Kompetenz sichtbar zu machen. Ich war selber Mitglied über mehrere Jahre in einer Expert Group for Recognition of Nonformal and Formal Education in Brüssel. Und meine Erfahrung war, dass das dort nicht nur auf der fachlichen Ebene, sondern auch ein Stück weit auf der politischen Ebene diskutiert wurde. Ich sage jetzt mal in Klammern, wer hat mehr Macht? Dass zum Beispiel ein Mobility-Pass, ein Europass, ein Youth-Pass für einen Jugendlichen ausgestellt wird, um seine Kompetenzen abzubilden. Aber letzten Endes, wir sagen müssen, wir haben ein Leben und die Jugendlichen befinden sich in einem Prozess, wo sie als Persönlichkeit sich entwickeln und gleichzeitig auch auf dem beruflichen Sektor sich platzieren wollen. Und dann ist die Frage natürlich, wie sinnvoll sind solche mehreren Pässe nebeneinander? Und da habe ich eigentlich ein bisschen mehr das Votum in, wir brauchen etwas, was zum Nutzen der Jugendlichen einheitliches oder gemeinsam zu nutzendes Dokument ist. Das ist so ein Punkt. Das zweite ist, dass ich sagen möchte, dass wir in der Diskussion leider häufig auf der Ministerialebene nebeneinander diskutieren. Und ich bin in einem Kontext tätig, wo ich zwischen Praktikern und Ministerien diskutiere und immer wieder mit eigenen Qualitätssystemen in dem Sektor bleiben. Und wenn nicht die Politik die Türen öffnet, dann können Praktiker, nehmen wir die Schule, Lehrer, Schulleiter, ich kann mich in dem Bereich auch bewegen, denn ich war selber auch Lehrkraft, wie auch jetzt im Bereich nonformale Bildung, berufliche Bildung, dann können wir wenig ausrichten. Ich denke, dass es diesen Mut braucht, einander zuzuhören. Frau Müller hat vorhin gesagt, man muss erstmal Kenntnis von dem anderen System haben. Und ich denke, das brauchen wir. Wir müssen uns erstmal öffnen. Und Kommunikation ist A und O im Qualitätsmanagementsystem. Und dann kann ich auch sagen, ich habe keine Angst davor, weil das nämlich in der Praxis oft der Fall ist, wenn es oktroyiert wird von oben, ein Qualitätsmanagementsystem auferlegt wird, aus bestimmten Konstellationen heraus, sondern ich habe Lust darauf. Und dann öffne ich auch die Ohren für ein gemeinsames Qualitätskulturerleben.
Danke. Ja, Entschuldigung. Das Herz. Ja, schönen Dank. Es war so ein interessanter und guter Beitrag, dass ich das jetzt nicht unterbrochen habe. Aber ansonsten wäre es vom Umfang ein bisschen zu viel. Weitere Anmerkungen, dann aber nur ganz kurz. Die Chance kriegen andere nicht mehr. So viel Zeit, sage ich einfach mal. Es war so substanziell und tief, dass es ist, aber in Anbetracht der Zeit gilt das mal als Warnung.
Mein Name ist Zimmermann, ich komme von einer berufsbildenden Schule in Mainz und ich habe mal eine Frage. Sie haben das duale System eigentlich von allen Seiten gelobt und für mich als Lehrkraft und Abteilungsleiterin stellt sich die Frage, wenn in Deutschland dieses duale System mittelfristig überhaupt noch haben. Die Eltern melden ihre Kinder zunehmend auf den Gymnasien an. Wir erleben beim Übergang von der Sek 1 in die Sek 2 immer die Frage, kann man denn mit der Assistentenausbildung gleichzeitig die Fachhochschulreife erwerben, weil mein Kind soll ja studieren gehen hinterher. Unsere Betriebe haben größte Schwierigkeiten, Auszubildende zu finden. Der demografische Wandel schlägt jetzt voll zu. Gleichzeitig exportieren wir das jetzt ins Ausland. Was bei uns selbst von der Existenz bedroht ist, würde ich sagen. Da würde ich gerne mal die Einschätzung vielleicht vom Podium hören. Wo geht's denn tatsächlich in Deutschland mit der dualen Ausbildung mittelfristig hin?
Ich sammle, weil wir dann ganz kurz sozusagen nur antworten. Gibt's noch irgendwelche Fragen?
Ja, Tobias Funk aus Berlin. Wir erproben in Berlin, das ist vielleicht einfach auch nur ein weiteres Stichwort, wie Sie die Chancen einschätzen, weiteres mögliches Qualitätsinstrument für die duale Ausbildung. Kompetenzbasierte, bundeseinheitliche Ausbildungsbausteine, die es für ein paar Berufe gibt, für 14 Berufe. Wir sehen, dass die Kompetenzen beschrieben sind, unabhängig davon, wo die Kompetenzen vermittelt werden, Berufsschule, Ausbildungsbetrieb, sodass wir dadurch, das ist unsere Erfahrung in dem Projekt auch, eine andere Qualität der Feedback-Kultur kriegen. Rückmeldung, Ausbilder, Auszubildende, aber auch quer zwischen den beteiligten Institutionen. Also einfach ein aus meiner Sicht sehr spannendes neues Instrument.
Ja, danke. Gibt es noch eine Frage? Dann sage ich schnell wunderbar und gebe es zurück. Wer möchte darauf antworten? Erledigt sich das duale Ausbildungssystem, weil keine Menschen mehr da sind? Stimmt das so? Frau Fabian.
Natürlich, ich meine, wir auch die Betriebe, wir sehen natürlich alle, dass wir aufgrund der demografischen Entwicklung, dass wir den auch schon schmerzlich spüren, über 100.000 nicht besetzte Lehrstellen. Gleichwohl sage ich, ist es keineswegs das Ende des dualen Systems, aber wir müssen es weiterentwickeln und stärken. Was müssen wir tun, um es zu stärken? Wir müssen die Ausbildungsreife der Schulabsolventen erhöhen. Wir arbeiten mit Zahlen aufgrund unserer Umfragen der Betriebe, 15 bis 20% der Jugendlichen, auch die einen Schulabschluss haben, sind nicht ausbildungsreif. Also wir müssen dieses Potenzial stärker oder vollständig einfach aufgrund der demografischen Entwicklung ausschöpfen. Da sehe ich auch die Länder, die Schulen in starker Verantwortung auch. Deshalb ist es zu begrüßen, dass sie auch dem neuen Ausbildungspakt der Kultusministerkonferenz beigetreten ist. Aber das duale System muss auch attraktiv für die Leistungsstarken sein. Ein Punkt ist schon genannt, dass wir weiterentwickeln werden, duale Studiengänge. Das ist ein ganz großer Renner, hat seinen Ausgangspunkt in Baden-Württemberg genommen, geht jetzt durch die ganze Republik, und kein Abschluss ohne Anschluss. Also wir müssen auch noch daran
weiterarbeiten, dass die Absolventen der beruflichen Ausbildung auch noch stärker an die Hochschulen gehen, dass ihnen mehr anerkannt wird. Zurzeit machen das nur 2-3%. Wir haben unsere regelmäßigen Weiterbildungserfolgsumfragen, die zeigen, dass man auch über den Weg betrieblicher Ausbildung, dann wenn wir mal gucken, welche Verantwortung habe ich im Betrieb, wie ist mein Gehalt, dass also da auch die Absolventen der beruflichen Bildung sehr gut aufgestellt. Wie gesagt, keineswegs, das möchte ich auch nochmal generell korrigieren, ich habe nie gesagt, dass wir keinen Weiterentwicklungsbedarf haben. Ich möchte nur nicht, dass wir zu Unrecht unser duales System, dass wir nur in den Wunden herumstochern, sondern dass wir gleichwohl auch uns der Stärken bewusst sind.
Dankeschön. Frau Hemkes.
Ja. Also ich glaube, Sie haben gerade sozusagen einen der wichtigsten Gründe genannt, weswegen wir uns über Qualitätsentwicklung im dualen System wirklich Gedanken machen müssen, nämlich die Attraktivität zu steigern. Wir stehen in direkter Konkurrenz zur Frage Hochschulzugang. Im Hochschulzugang hat sich sehr viel getan. Jetzt wird auch sozusagen dual qualifizierten oder beruflich qualifizierten der Hochschulzugang ermöglicht. Und sagen wir mal so, die duale Ausbildung ist attraktiv, auch im europäischen Kontext, weil wir 3 dieser 10 Indikatoren, die es bei EQUAWET gibt, wunderbar erfüllen. Das ist die Frage der Jugendarbeitslosigkeit, das ist die Frage der Teilnahme an dualer Bildung. Und bitte?
Die Arbeitsplatznähe.
Genau, die Arbeitsplatzzugänge, die wir haben. So in anderen Feldern müssen wir arbeiten, um da ranzukommen. Und Qualität brauchen wir dann auch als Vergleichbarkeitsmachinstrument, unter anderem beim DQR. Also ich glaube, dass so eine Runde wie hier oder Experten von Qualität zum Beispiel in die DQR-Diskussionen mit einbezogen werden müssen. Meine große Angst ist, dass der DQR jetzt ein eigenes Qualitätsmodell entwickelt, was dann gegenüber dem steht, was wir auf europäischer Basis eigentlich schon angeboten haben. Also ich glaube, Herr Dembosler hat gestern darauf hingewiesen, dass im Rahmen EQF es ungefähr 3 Seiten Ausführungen gibt, darüber, wie man Qualitätssicherung macht und auf EQUAWET verweist. Das haben wir im Rahmen DQR noch nicht. Und ich glaube, solche Integrationen brauchen wir. Also wie kriegen wir Qualitätsentwicklung und Attraktivität der dualen Bildung zusammen? Wir wissen, dass es bestimmte Bereiche gibt in der dualen Bildung. Ich nenne mal den DIHOGA, also Hotel- und Gaststättenbereich, die riesige Probleme haben bei der Rekrutierung junger Auszubildender. Vielleicht ist da die Überlegung, wir starten hier eine echte Qualitätsoffensive, auch um das attraktiver zu machen, etwas sehr Sinnvolles, was man angehen kann. Und ich glaube, an diesem Punkt nur zu sagen, was bringt uns selber und jetzt auch nicht nur dem einzelnen Betrieb oder der einzelnen Bildungseinrichtung, sondern was bringt uns das als System oder Teilsystem oder Branche im System, wenn wir uns dem Thema Qualitätsentwicklung zuwenden.
Ja, das heißt im Grunde genommen natürlich Konkurrenz von Systemen und das heißt ja auch bestimmte Gruppen vielleicht mitnehmen, wo man bisher gesagt hat, die braucht man nicht mitnehmen, man hat ja andere Gruppen. Das heißt, es gibt ja doch eine ganze Menge in der Warteschleife, wo dann der Bedarf ist, zu qualifizieren und Dinge zu machen. Ich glaube, das wird auch nötig. Herr Gruber.
Ich finde es vor allem auch interessant, die ganze Diskussion deswegen, weil wir feststellen, dass gerade wenn wir die Krise wieder ins Auge nehmen, die wir in Europa haben, es ja in der Regel die akademisch ausgebildeten Jugendlichen sind, die einer Arbeit in verstärkt nachsuchen. Vorher festgestellt wird, dass die nicht so ohne weiteres an den Arbeitsplatz oder im Arbeitsplatz zu integrieren sind. Und wir gehen in Deutschland einen Moment einen Weg. Als ich damals im BIP anfing, sprach man von 66% einer Alterskohorte, die durch eine duale Ausbildung geht. Mittlerweile sind wir bei 54, liest man 55%. Es ist sinkend. Das alles nur für Demografie. Auf Demografie zu schieben, haben wir gestern auch drüber gesprochen, hatte Dembosler auch sehr gut ausgeführt zu. Das wäre etwas zu kurz gesprungen. Und gerade weil zum Beispiel die Referenzstelle die duale Ausbildung für so wichtig erachtet, nämlich für Jugendliche als Angebot, die nicht gerade über diesen theoretischen Weg kommen, sondern über diesen Weg der Praxis, ja, wollen wir auch diesen Weg weiterhin attraktiv gestalten. Das setzt aber wirklich voraus, dass wir über die Segmente ins Gespräch kommen und über die Segmente gemeinsame Standards finden, die wir alle miteinander tragen. Das ist das Ziel der Referenzstelle und das soll anschließen an die europäische Entwicklung.
Ja, danke schön. Dann direkt weiter an Herrn Kreher.
Ich habe so 2 Aspekte aus der Diskussion oder aus den Wortbeiträgen mitgenommen. Das eine, natürlich haben wir ein Problem, weil der Bildungsbürger im Augenblick sagt, und so ist das mir gegangen, mein Vater, der Handwerksmeister war, hat gesagt, sein Sohn soll es besser haben, der soll studieren. Und diese Entwicklung, die haben wir im Augenblick auch, und da sind wir nicht ganz unschuldig, weil wir natürlich ein Studium und, ich sage jetzt mal, die weiße Kragenentwicklung, der Blaukragenentwicklung auch mit den Chancen und mit den Gehältern, die wir zum Teil bekommen, natürlich irgendwo in der Vergangenheit, denke ich, promoviert haben. Deutschland geht es deswegen so gut, weil es eine duale Ausbildung hat. Und Deutschland ging es deswegen so gut nach dem Krieg und so schnell so gut, weil wir ein deutsches Ingenieurwesen hatten. Das haben die römischen Verträge 68 abgeschafft. Deswegen ist es wichtig, dass wir mit dualen Studiengängen jetzt weitermachen und Jugendlichen, die auch ein Abitur haben, dann wieder in eine duale und eine praxisorientierte Ausbildung bringen. Wir in Hessen haben es freigestellt, ob diese Schüler die Berufsschule besuchen oder ob sie sagen und die Betriebe sagen, das bringen wir auch mit dem Studium bei. Das ist so ein zweischneidiges Schwert, aber duale Studiengänge haben wir überall und die promovieren wir, denke ich, auch. Das duale System muss eine zweite Säule bieten und wenn ich dann sehe, und da schließe ich an Frau Fabian an, wir hatten vor einigen Jahren noch 10% der Hauptschüler, die ohne Abschluss abgingen. Wir sind jetzt bei etwa 2-3% in Hessen. Die haben aber Ausbildungsreife bekommen. Die haben Praktika absolviert, zusammen mit den Betrieben. Da fließt viel Zeit und Geld rein. Wenn die aber dann anschließend keine Ausbildungsstelle und keine Perspektive finden, dann haben wir das, denke ich, gemeinsam an dieser Stelle in den Sand gesetzt. Jeder Absolvent einer beruflichen Ausbildung bekommt inzwischen, zumindest bei uns, aber ich sage in den anderen Bundesländern auch, die nächsthöhere allgemeinbildende Stufe. Das heißt, der Hauptschüler geht mit dem mittleren Abschluss ab und kann dann über die Fachoberschule auch in eine Studienreife führen, wenn er das dann will. Aber er kann vor allen Dingen in die Technikerausbildung einsteigen. Und der Realschüler, der geht in der Regel mit der Fachhochschulreife ab. Das heißt also, das ist wirklich eine zweite Säule und das müssen wir, denke ich, auch wieder ins Bewusstsein reinbringen. Wir haben zwei Bildungssäulen. Wir haben die Bildungssäule über das Abitur und wir haben die Bildungssäule über die duale Ausbildung und das beides führt im Endeffekt dann in einen Anschluss, in einen Bildungsweg ohne Anschlüsse. Und das Letzte, was ich sagen wollte, wir werden nicht umhinkommen, aber wenn ich vorhin sagte, 68 römische Verträge, Fachoberschule, Fachhochschule, Bachelor-Master-Studiengang, da sind wir jetzt vielleicht auf dem Weg, fast abgeschlossen zu sein. Aber rechnen Sie mal aus, wie viele Jahre das waren. Die gleiche Zeit messe ich dem bei. Eigentlich kommen wir erst weiter, wenn wir wirklich nach jedem Abschluss ein Kompetenzfeststellungsverfahren haben. Dann können wir informelles, nonformales Lernen ebenfalls über Kompetenzfeststellungen an dieser Stelle berücksichtigen. Dann können wir diesen Leuten über kompetenzfestgestellten Bereich Zugang zu Hochschulstudien geben. Das wird aber ein Bildungssystem komplett umwandeln. Das erlebe ich biologisch nicht mehr. Danke.
Dankeschön. Wir haben den dritten Block im Grunde genommen, die Thematik, wie bettet sich die nationale Qualitätskultur in europäischen Systemen ein, in Teilen hier schon andiskutiert, in Teilen sind es hier einzelne Indikatoren und da wird auch eine Menge Arbeit sein. Das heißt, diesen ganzen Block, ich habe am Anfang gesagt, ich hatte eine Linie, die werden wir aber jetzt nicht weiter bearbeiten. Ich denke, wir sollen hier zum Abschluss kommen. Es gab noch ein, zwei Wortmeldungen und dann möchte ich hier sozusagen das Podium noch die Möglichkeit bitten geben und dann, denke ich, sollten wir langsam schließen. So, da war eine Wortmeldung.
Ja, danke schön. Ich wollte ganz gerne, Mästen ist mein Name, ich vertrete auch die Nationale Agentur Bildung für Europa beim BIP und bin da zuständig für die Mobilität. Und ich wollte ganz gerne nochmal auf einen Aspekt hinweisen, der die duale oder überhaupt die Berufsbildung in Deutschland auch noch wesentlich attraktiver machen kann, nämlich indem man da auch klar macht, dass es Leute in der Berufsbildung eigentlich genauso gut möglich ist, einen Auslandsaufenthalt in die Ausbildung zu integrieren, wie es für Studenten in der Hochschulbildung auch möglich ist. Wir sind zwar in Deutschland noch nicht ganz an der Benchmark, die es europaweit gibt, von 6% angelangt, aber wir sind mit 4% eigentlich schon auf einem guten Weg, wiewohl wir noch natürlich nicht bei dem 15-16% angekommen sind, die es in der Hochschule da gibt. Aber das liegt auch an der Berufsbildung. Da muss man auch die Angebote, die es gibt, wesentlich bekannter machen. Es muss letztendlich für jemand in der Berufsbildung genauso selbstverständlich sein, über eine Möglichkeit eines Auslandsaufenthaltes nachzudenken, wie es das für Studenten ist. Und daran arbeiten wir als der nationalen Agentur. Und da möchte ich nochmal den Kreis auch schließen. Für diese Möglichkeiten ist es natürlich auch total wichtig, dass Qualitätsmanagement und Sicherung in Europa auch stattfindet und gehandhabt wird, weil nur so kriegt man das gegenseitige Vertrauen in die jeweiligen Berufsbildungssysteme und nur so sind auch Verantwortliche in der Berufsbildung dazu bereit, die Mühe auf sich zu nehmen, so einen Auslandsaufenthalt zu gestalten. Also mein Plädoyer, bitte denken Sie daran, dass es diese Möglichkeiten gibt.
Danke. Weitere Anmerkungen? Dann gibt es noch etwas, was hier auf dem Podium der einen oder anderen so auf der Seele brennt, dass es unbedingt noch angesprochen werden muss? Wenn das nicht so ist, ja, eine Anmerkung noch, okay? Und der Thomas Gruber dann auch.
Ja, ich würde die Gelegenheit gerne nochmal nutzen. Der Begriff ist auch schon gefallen, Vertrauen zwischen den verschiedenen Sektoren, das zu schaffen, um die Mobilität innerhalb Deutschlands zu schaffen und dann auch wieder die Mobilität innerhalb Europa auch wiederum zu erleichtern. Und wenn hier davon die Rede war, dass die Betriebe Probleme haben, ja genug Auszubildende zu bekommen im Moment in den Hochschulen, ist gerade dieses Jahr und letztes Jahr eher eine Schwemme von Anfängern. Also dort gibt man sind die auch nicht zufrieden. Insofern macht es das dann wieder wichtig, die Attraktivität und dann aber auch die Durchlässigkeit im Nachhinein zwischen den Systemen zu stärken. Und dafür würde ich einfach nochmal werben wollen und auch uns aus der Hochschulbildung sozusagen kommend wir machen die Tür da auf in unseren Gremien mit den Angeboten, die wir schaffen, die Qualitätsmanagementsysteme, aber auch die Outcomes, die Ergebnisse, die Kompetenzen der jeweils anderen besser kennenzulernen, besser zu verstehen, um dann eben diese Transparenz zu erleichtern.
Ja, danke schön. Herr Gruber?
Am Dienstag trafen sich mehrere Experten in Berlin, weil der DQR-Fachtag, Frau Stöcker war auch da und da waren dann hohe Vertreter da, auch des Bundesinstituts, des Deutschen Volkshochschulverbands. Ich finde es sehr schön, dass Sie von Türen öffnen reden und dort sprach man davon, die Mauern niederzubrechen, die es gibt zwischen den einzelnen Bildungssegmenten. Und ich kann nur hoffen, dass wir in der Lage sind, unser tradiertes Denken etwas zu hinterfragen und wir gewillt sind, einen gemeinsamen Weg zu gehen in eine europäische Zukunft, die in Vielfalt gestaltet wird. Ich danke Ihnen.
Dankeschön, dann Herr Meiering.
Also ich finde auch, die Konkurrenz der Systeme muss mit einer Kooperation der Systeme verbunden werden. Die Konkurrenz ergibt sich einfach daraus, dass wir von einem Nachfragermarkt zu einem Anbietermarkt kommen in der demografischen Entwicklung. Das bedeutet, alle Beteiligten, ob Betriebe, ob Schulen, ob Hochschulen, müssen sich anstrengen, ein gutes Angebot zu machen. Und dieses Angebot ist aber nicht für die Ewigkeit, sondern wenn ich eine betriebliche Ausbildung gemacht habe, steht hinterher die Hochschule möglicherweise unmittelbar oder später an. Und von daher finde ich das auch so, dass die Qualitätskultur Vertrauen möglich macht und am Ende auch den Betroffenen etwas gibt. Denn heute haben wir die etwas unbefriedigende Situation in den Betrieben, dass Bewerber um Arbeitsplätze, die eine Ausbildung haben oder ein Hochschulstudium haben, sich intensivsten Assessment- und Auswahlverfahren stellen müssen und lange Erprobungsphasen in befristeten Arbeitsverhältnissen erstmal auf sich nehmen müssen. Das ist eigentlich, wenn man überlegt, was die Menschen für Lernleistungen mitgebracht haben, ist das auch unwürdig und das wird sicherlich auch dann in der Zukunft mit der entsprechenden Qualität anders werfen. Also da sollten wir auf jeden Fall auch dran arbeiten, weil die Frage, welche Ausbildung, welches Studium mache ich, ist auch immer verbunden mit welcher Perspektive mache ich es denn. Und deshalb ist natürlich das Nahrungs- und Gaststättengewerbe mit den Arbeitszeiten, mit der Bezahlung, ist nicht so attraktiv. Und wenn man da nicht an der Attraktivität im umfassendsten Sinne arbeitet, dann wird man auch mit der besten Ausbildung am Ende hinter seinen Möglichkeiten deutlich zurückbleiben.
Ja, schönen Dank. Ich würde hier an dieser Stelle schließen, weil es ist sehr selten, dass so verschiedene Gruppen dann doch so im Ergebnis sehr einheitlich in den Zielen und in den Öffnungen und den Wegen sind. Von daher mache ich nichts mehr. Ich werde auch keine Runde dahingehend machen. Das Schlusswort oder was ist im Jahre 2020 oder 2050 oder 100. Und ich werde natürlich auch nicht sagen, aus Zeitgründen einerseits und weil andere vielleicht nicht mitgenommen werden, so in Sendungen, wo man dann irgendwo sagt, Sie gehen jetzt mit jemand auf eine Insel, wen würden Sie mitnehmen, um über Bildung zu diskutieren und warum oder sowas. Das lasse ich und das erspare ich mir.
Muss aber eine große Insel sein.
Nein, immer so paarweise dann im Grunde genommen. Und wer nimmt jemand mit, dann bleiben ja vielleicht welche hier, das wollen wir nicht. Ja, genau. Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bedanken und zwar insbesondere natürlich bei Ihnen aus dem Plenum, dass Sie ausgeharrt haben, es ist Freitagnachmittag, dass Sie so aktiv und rege an der Diskussion sich beteiligt haben, dadurch ist es ja lebend gewesen. Dann natürlich bedanken für diese Disziplin bei Ihnen und natürlich hier auf dem Podium, weil jeder hat sehr viel zu sagen und dieses so hinzubekommen, das ist, hat mit mir nichts zu tun, das war das Glück der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier im Grunde genommen, dass wir sehr viel rüber haben bringen können und trotzdem sozusagen das nicht zu einseitig wurde und möchte natürlich hier nicht das Schlusswort geben, denn das steht natürlich dem Veranstalter zu, aber aus meiner Sicht habe ich sehr viel mitgenommen und damit meine ich jetzt nicht Bücher und Broschüren, sondern inhaltlich. Ich fand es eine sehr anregende Veranstaltung, auch im Gesamten eine sehr gute Veranstaltung, sowohl gestern Abend als die Inhalte, als sozusagen das Arbeiten miteinander, Zusammenarbeiten miteinander und ich möchte mich bei den Veranstaltern und die vielen Akteure im Hintergrund, sei es die Leute, die im Servicebereich im Hintergrund gearbeitet haben oder die Dolmetscherinnen oder Dolmetscher und natürlich sozusagen bei den vielen sozusagen bei der DEQUA-Wettstelle oder anderen Akteuren, ich weiß nicht, wer hier alles aktiv gearbeitet, herzlich bedanken und das Wort an Herrn Gruber übergeben.